Dann legen wir los in 3, 2, 1. Ich habe dein Klatschen vermisst.
Oh, sorry, nochmal.
Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des allseits beliebten, bekannten und massiv abonnierten Mehrspieler-Podcasts da draußen. Heute geht es wie immer um ein ganz spannendes Thema in einer neu begonnenen, sehr losen und sehr unregelmäßig stattfindenden Reihe, wie wir beschlossen haben, zu bestimmten Entwicklern. Man schießt sich ja immer gerne auf die Publisher ein, vor allen Dingen wir, auf einen, hallo Ubisoft, aber die Entwickler geraten da so ein bisschen aus der Sicht. Und heute geht es um eigentlich den bekanntesten und auch speziellsten und interessantesten Entwickler im Videospielbereich, nämlich Valve aus Seattle in den USA, nicht aus Seattle, Verzeihung, aus dem Staat Washington.
In Bellevue, glaube ich.
Ja. Ja, gut, es ist hier, weißt du, so,
alles das Gleiche.
Ja.
Tomato, Amerika.
Irgendeine Vorstadt von Seattle.
Seattle ist so ganz anders.
Washington besteht nur aus Seattle und dann kommt Wald. Ist wie Oregon. Da gibt's auch nur Portland und dann nix. Und die Küstenwache. So, die sonore, sexy Stimme, die Sie da hören, und die nicht hier das Mikro voll näselt wie ich, das ist mein lieber Kollege Max Nitzke. Hallo Max.
Hallo Johannes.
Du als PC-Experte mit deiner PlayStation 3.
Ja, red nur weiter.
Was ist denn so ganz allgemein, oder wann bist du Valve zum ersten Mal begegnet? Wann sind die so ein bisschen auf deinem Schirm aufgetaucht?
Früh, denn also ich meine, auch wenn ich den Leuten hier in erster Linie wahrscheinlich als Consolero, wie ich das immer nenne, bekannt bin, habe ich wie eigentlich jeder Jugendliche in meinem Alter Counter-Strike gespielt.
Oh Gott, ja.
Zumindest auf LANs. Und das war das Spiel, was ich als erstes kannte. Also ich habe diesen ganzen Hype um Half-Life nicht mitbekommen. Als Half-Life 2 rauskam, habe ich, glaube ich, mal das Intro-Level gesehen. Und das war sozusagen geistig zu hoch für mich. Weil ich dieses erste Level gesehen habe, wo Gordon Freeman eigentlich nur lang geht und mehr oder weniger rumgeschubst wird von den Wachen. Nee, und deswegen war es dann immer Counter-Strike, wo ich mehr schlecht als recht auf LANs mich über jeden einzelnen Kill gefreut habe. Und das war so mein Einstieg in die Welt von Valve.
Für mich fing es tatsächlich noch ein bisschen früher an mit Half-Life. Ich weiß gar nicht, wie ich so wirklich darauf gekommen bin. Ich habe es mir irgendwann mal ausgeliehen aus der Videothek und dann später wahrscheinlich auch mal gekauft oder sowas. Damals, als man noch Dinge aus der Videothek ausgeliehen hat. Vielleicht erinnerst du dich daran. Und fand das irgendwie interessant und habe es mir auch später aus irgendeinem Grund gekauft. Aber ich weiß, dass es da schon hieß, tolles Spiel, total revolutionär, kaufen. Und ich sehe gerade, also Valve wurde ja 1996 gegründet, Ende 98, am 31. Oktober erschien Half-Life zumindest in den USA und Kanada bereits für den PC und drei wahnsinnige Jahre später auch für die PlayStation 2.
Die große Sache, über die man bei Valve sprechen kann, hat ja eigentlich gar nichts mit dem Spieleentwickler Valve zu tun. Und deswegen würde ich gerne noch kurz bei den Spielen bleiben. Das Spiel, womit sie sich mehr oder weniger selbst heilig gesprochen haben, ist natürlich Portal.
Ja, nein, würde ich nicht sagen.
Aus meiner Sicht halt schon. Also ich meine, sie haben sich zu einem Mysterium gemacht mit Half-Life 2 Episode 2. aber wirklich so zu einer kritisch anerkannten Legende haben sie sich mit Portal gemacht. Ich meine... Und dann nebenbei direkt nach Portal nochmal kurz für viele den Multispieler bis heute, was Balancing angeht, mit Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 zumindest sehr hohe Maßstäbe gesetzt.
Wobei Left 4 Dead ja nicht von Valve selbst entwickelt wurde, sondern von ich glaube Turtle Rock Studios, die dann aber von Valve gekauft wurden.
Genau.
Aber es ist tatsächlich also Portal war natürlich der Kritikerpreis unter
der Oscar. Der ernstzunehmende Oscar.
Ja, deswegen sage ich ja der Kritikerpreis, also sowas wie die Goldene Palme in Cannes. Ja.
Der silberne Bär.
Für Portal und Half-Life 2 hat damals dann quasi den Oscar bekommen. Half-Life 2 ist tatsächlich so der Wendepunkt eigentlich, glaube ich, in der Geschichte von Valve, weil Half-Life 2 wurde gebunden an Steam. Und Steam ist diejenige Plattform, die bis heute eigentlich Valve bestimmt.
Da hast du absolut recht. Und der für mich als nicht so exzessiver PC, also ich hatte einfach nicht so viel mit PC-Spielen am Hut. Ich habe zwar, was habe ich gespielt?
Du musst dich dafür nicht rechtfertigen, das ist okay.
Nee, aber das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich jahrelang nicht aktiv dieses Steam mitbekommen habe. Mir war nicht bewusst, was dieses Steam ist. Irgendwie, da musste man online sein, dass man seine Spiele spielen kann und solche Sachen. Und sowas hat man entfernt mitbekommen und ich dachte, was soll das denn? Und überhaupt, am PC habe ich aber sowieso eigentlich nur in meiner Jugend, wenn ich am PC gespielt habe, habe ich Warcraft 3 gespielt. Das heißt, hatte nichts mit Steam zu tun. Und ich habe dann wirklich erst so mit Anfang meines Studiums aktiv mitbekommen, wie groß Steam ist und dass es mehr oder minder gar keine Alternative dazu gibt.
Ja, also damals gab es keine Alternative. Heute gibt es schon Sachen, die sich als Alternative präsentieren, es aber tatsächlich nicht sind, weil die oft sehr, sehr entwicklergebunden sind. Also Steam ist es ja letztlich nicht. Steam veröffentlicht ja fast alles. Lediglich die großen Entwickler wie eben EA mit Origin und Ubisoft mit Uplay, wobei Ubisoft da ja so ein bisschen rumschlängelt. Also du kannst ja gewisse Sachen immer noch über Steam halt probieren und Uplay ist auch nicht wirklich eine gute Alternative zu Steam, weil es eben sehr entwicklerzentriert ist. Das Interessante an Steam ist wirklich, dass es ja letztlich gedacht war oder vielen so vorkam, wie ein ungefragter Kopierschutz für Half-Life 2. Man musste sich bei Steam anmelden, um eben Half-Life 2 spielen zu können und die Bedienung auch nicht sonderlich interessant war und ich meine, es gab damals noch nicht diese Sales und es war alles noch nicht optimiert und man hat sich echt schon gedacht, naja, was soll der Scheiß eigentlich? Gab auch viel, wurden auch viel mit Dreck beschmissen, sag ich mal, dafür, von diesem harmonischen, friedfertigen Volk namens Internet. Aber mittlerweile sind Valve und ist Steam eigentlich auch wirklich so die heiligen Figur, der Good Guy Greg, wenn du so willst, der Videospiele-Distribution, weil Steam einen unheimlichen Mehrwert hat und viele Leute sich intensiv Steam nutzen. Ich auch. Also ich fahre meinen Computer hoch und 5 Minuten später auch Steam. Was daran liegt, dass mein Computer mittlerweile ein bisschen langsam ist. Ich glaube, ich sollte da mal die Festplatten defragmentieren.
Also man muss sich das eigentlich so vorstellen, also jetzt loser Vergleich, aber einfach für den Normalkonsumenten im Internet. Also Steam ist das Amazon für Videospiele. So wie die Leute jeden Scheiß, wirklich alles dauernd bei Amazon als erstes gucken, guckst du für Videospiele als PC-Spieler eigentlich in der ersten Regel bei Steam.
Ja, definitiv. Also es gibt für manche ältere Sachen gibt es noch sowas wie GOG.com, was ich auch sehr gerne nutze, aber es ist halt das ist halt nicht wie Steam eine in sich geschlossene Plattform, sondern quasi eine Webseite, die das anbietet. Aber ja, Steam hat ziemlich viel und hat eben auch diese berühmten Sales, über die es ja mittlerweile auch einige Memes gibt und ist wahrscheinlich auch mit dafür verantwortlich, dass mehr Spiele gekauft werden als tatsächlich gespielt werden. Aber ja. Und eben die Tatsache, dass Valve Steam hat und diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, hat für zwei ganz interessante Sachen gesorgt. Erstens, dass Valve sich eigentlich gar nicht mehr um Spieleentwicklung kümmern muss. Ich glaube, das läuft bei denen mehr oder weniger so nebenbei. Sie haben ja auch eigentlich wenig wirklich Bemerkenswertes rausgebracht. Das ist nicht viel. Das ist Half-Life, das ist sind die Ableger von Half-Life, Counter-Strike, Multiplayer-Sachen halt, deswegen meine ich ja Ableger davon teilweise. Portal, Left 4 Dead. Ja, und das war's eigentlich. Sie haben sich jetzt noch mit Dota 2 im Grunde genommen eine große Marke geholt, gesichert, die sie fortführen, aber also wie gesagt, es ist viel haben sie da nicht gemacht und da merkt man auch schon, wie wichtig für Valve Steam eigentlich ist. Und das merkt man auch daran, dass sie sich weniger eben um die ganze Entwicklung kümmern, also Spieleentwicklung. Merkt man auch daran, dass sie eben so solche Sachen machen wie Steam Machines oder diese Virtual Reality Hardware, die sie rausbringen können. Genau.
Lass uns kurz über die Steam Machines sprechen. Da haben wir ja schon mal vor geraumer Zeit drüber gesprochen, als es noch so aussah, dass sie die Dinger schon 2014 auf den Markt bringen wollten. Aber A, das hat sich zeitlich verschoben. B, am Ende hat man sich dann irgendwie ein bisschen sehr früh auf diesen Controller eingefixt, der damals vorgestellt wurde. Aber bevor das ganze Gejammer losgeht, wo die Steam Machines natürlich konsequent sind, also die Erstellung dieser Steam Machines, ist, wenn der gute Herr Newell seine Aussage damals ernst gemeint hat, dass er gesagt hat, Windows hat verkackt, was als Betriebssystem für Spiele angeht. Und dann kann man natürlich mit einer eigenen Hardware und einem eigenen Betriebssystem, könnte man natürlich, ja, dann kann man selbst glänzen, muss man auch erstmal, aber zumindest lässt sich die Schuld nicht mehr auf andere schieben.
Ja, das ist insofern ganz interessant, was du sagst, mit Windows hat verkackt. Also es wird sich zeigen, wie sehr sich Windows 10 am Walled Garden Prinzip orientiert. Walled Garden bedeutet nichts weiter als, dass quasi Windows ein geschlossenes System wird und nicht ein, sag ich mal, halboffenes wie momentan. Ähnlich eben einfach zu Mac beispielsweise, also zu Mac OS, wo du ja diese ganze Ökosystem hast, der Apple Angebote wie eben iTunes und so weiter und die auch nur im Grunde genommen damit kompatibel sind. Und sowas will natürlich eigentlich Microsoft auch haben für Windows, weil du so die Leute einlullen kannst. Das widerspricht aber dem bisherigen Prinzip eben von Windows. Und da ist es ganz interessant, wie sich das entwickeln wird mit den Steam Machines, deren Entwicklung selber auch nochmal interessant ist, aber da komme ich gleich zu. Und zwar wurde ja neulich, vor ein paar Tagen, glaube ich, erst angekündigt, ein Projekt namens Vulkan. Und das soll die Alternative bieten zu OpenGL. Und das ist technisch ganz interessant und ich muss das kurz erklären. Also, der OpenGL ist quasi eine Grafikschnittstelle, die es erleichtert, für Grafikengines zu programmieren. Also als Programmierer ist es leicht, diese Schnittstelle zu nutzen, weil sie viele Standardsachen bietet, auf die man relativ einfach zurückgreifen kann, wenn man Grafik programmiert. Dasselbe hat Windows auch mit DirectX gemacht. DirectX war aber auch aufgrund der großen Verbreitung von Windows und aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Seiten Microsofts war DirectX quasi erfolgreicher und galt im Grunde genommen als der Standard, wenn es um Spieleprogrammierung für Windows geht. Jetzt ist es aber so, dass DirectX vermehrt eben gebunden wird an neuere Windows-Versionen. Also Windows 8, 7, glaube ich, wurde mit DirectX 11 eingeführt und es gab DirectX 11 auch nur für Windows 7. Ich glaube, Windows 10 soll jetzt das Betriebssystem sein, das DirectX 12 unterstützt. Und ich kann mir vorstellen, dass Valve da sagt, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Das hatten sie ja, hattest du ja auch angedeutet. Und jetzt eben vermehrt sich auf Linux mit ihrem eigenen SteamOS quasi stürzen will, was okay ist. Und Vulkan bietet da die Möglichkeit, eben eine adäquate Grafikschnittstelle zu erreichen, die DirectX quasi das Wasser reichen kann und die, wenn es Leute gibt oder wenn es einen Entwickler gibt wie Steam, der eben sowas pusht, wie Valve, Entschuldigung, der Vulkan eben pusht und die Entwicklung einer offenen, also im Sinne einer Open Source offenen Grafikschnittstelle unterstützt, dann wird es für Microsoft und Windows als Spieleplattform schwierig, weil dann bekommen die nämlich wirklich fiese Konkurrenz über Linux Plattform oder eventuell sogar über SteamOS. Entschuldigung für den langen Exkurs hier, aber ich finde das echt interessant. Also das ist eine ganz interessante Entwicklung.
Nee, das ist ja auch die Hauptsache. Also ich meine, wir haben uns jetzt echt keinen typischen Vertreter, keinen einfachen Vertreter für unsere für unser erstes Mal so einen in Anführungszeichen ursprünglichen Publisher genauer unter die Lupe zu nehmen.
Developer.
Meine ich ja. Weil sie das eben nicht mehr sind. Ja. Also sind sie einfach nicht. Und ich sehe auch nicht, dass es wird zwar noch in der Zukunft ein, zwei Spiele geben, wo Valve als Entwickler dran steht, aber das wird halt nicht wirklich Valve sein. Das werden eben aufgekaufte Studios sein, wie Turtle Rock. Die sind nicht in erster Linie Entwickler für Spiele, die sind inzwischen Entwickler für Betriebssysteme und wollen jetzt auch ein bisschen in die Hardware-Richtung. Was ich abschließend für mich noch interessant finde, weil die meisten oder recht viele Entwickler derzeit ja auch versuchen, möglichst auf Cloud Gaming zu setzen. Das heißt also, sprich, dass der Nutzer in der Wunsch ist, glaube ich, 5 Jahre, realistisch sind 10 Jahre, zu Hause nichts anderes mehr hat als eine übertragende Box, eine kleine übertragende Box, und sozusagen die eigentliche Rechenpower nicht bei dir liegt, sondern ganz woanders und es zu dir hingestreamt wird.
Hm.
Und es ist halt ganz interessant, dass das Valve aber trotzdem auch noch auf diese Steam Machines jetzt setzt. Und da die ja eigentlich immer einen ganz guten Riecher haben, zeigt das eben auch, dass das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern die müssen sich ja rentieren, diese Steam Machines. Du bringst ja jetzt nicht, du entwickelst nicht ewig lang diese Steam Machines, nur damit die in 3 Jahren wieder obsolet sind.
Ja, wobei das passieren kann. Also die Steam Machines, wir hatten es ja eben schon mit der Entwicklung, waren ganz interessant, weil sie ja ursprünglich konzipiert waren, sag ich mal, als kleine Mini-PCs, die halt auf SteamOS laufen, damit du dir keinen großen mehr kaufen musst, die selbstständig eben Spiele spielen, beziehungsweise also Spiele laufen lassen können oder eben die du nutzen kannst, um zu streamen. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses Streamen vom heimischen Spiele-PC auf den großen Fernseher mittlerweile eigentlich der Hauptzweck oder der Hauptsinn dieser Steam Machines. Also das ist auch ganz interessant, dass sie da so ein bisschen weg sind von wir machen Konsolenkonkurrenz zu wir wollen es einfacher machen, das Ganze auf einem Bildschirm zu spielen. Das ist da ganz interessant. Aber ich glaube, dass diese Steam Machines wirklich eher so ein Nischenprodukt für Technikliebhaber sein werden, weil es auch einfach so ist, dass man, glaube ich, viele traditionelle PC-Titel eher weniger auf einem Fernseher spielen kann. Mit, egal wie gut jetzt der Controller ist und wie wunderbar der programmiert ist, um Maus
oder will. Ich denke halt auch immer, ja. Oder will. Will man überhaupt?
Es ist ja auch so, dass beispielsweise viele, viele klassische PC-Titel wie Massively Multiplayer Online Role-Playing Games ja sehr viel auch auf Tastenkürzel setzen, die kannst du halt nicht alle in einem Gamepad unterbringen.
Das und wir sind in einer Zeit, wo in Anführungszeichen, also nicht Hardcore, aber sagen wir mal, viel Spiel PC-Spieler, also sprich die viel zocken, die gerne zocken, die leisten sich dann auch meistens einen Bildschirm, der meistens annähernd so groß ist wie ein kleiner bis mittlerer Wohnzimmerfernseher.
Hm.
Und größer muss er auch nicht sein, weil man dafür ja auch recht nah dran sitzt. Und dann hat sich das mit der Größe, also man hat sozusagen gar keinen Größengewinn am Fernseher zu spielen, also als PC-Spieler. Von daher wirkt das alles so ein bisschen wischiwaschi, was die jetzt eigentlich mit diesen Steam Machines genau erreichen wollen. Und ich stimme dir halt auch nochmal zu, dass das was so für Bastler wird. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade die jetzigen Konsolenspieler, die keine großartigen PC-Spieler sind, die werden bei ihren einfachen Konsolen bleiben. Hm. Es gibt eine Xbox One, ich weiß, wie diese Xbox One funktioniert. Es gibt eine PlayStation 4, ich weiß, wie diese PlayStation 4 funktioniert. Die Steam Machine fängt ja schon an mit, das günstigste Modell ist 400 Euro und dann geht das noch hoch, weil die ja alle nochmal verschiedene Specs haben.
Und dann aber ich glaube, das sind halt die frühen. Ja. Also das ist noch dieses ursprüngliche Prinzip von wegen PC als Konsole. Und ich glaube, dass das sich nicht halten wird. Ja, also ich glaube, es macht für Valve macht es mehr Sinn, lieber so ein Nischenprodukt zu entwickeln, womit man eben ordentlich streamen kann. Auf vom quasi im WLAN vom Rechner, vom Spiele-PC auf den Fernseher streamen kann.
Das macht mir
mehr Sinn.
Da stimme ich dir zu, aber von den Preisen, die sie halt verlangen für die Steam Machines, scheint es eben doch mehr zu sein. Hm. Weil es ist nämlich noch zu früh, einfach nur eine Box anzubieten, die nur streamen kann. Das ist noch zu früh.
Ja.
Deswegen muss die noch mehr bieten.
Euro.
Genau, also anstattdessen hätte man vielleicht auch sagen können, wir warten noch ein paar Jahre, bis das mit dem Stream wirklich eine durchgehende Alternative ist und dann sind wir die Ersten, die zack zuhauen, eine günstige Box, die dafür sorgt, dass dieses Streaming möglich ist und alle sind glücklich. So habe ich das Gefühl, dass es, wie du sagst, ein Nischenprodukt sein wird, einfach weil das, was die Möglichkeiten des Produkts sind, so überhaupt nicht genutzt werden an diesem Produkt von den Nutzern. Es wird so ein bisschen die eloquente Schwester der Xbox One sein. Die Xbox One ist ja dieser Prollo, der alles kann, nur also zum Beispiel in Deutschland kannst du das fast alles gar nicht richtig benutzen. In Amerika kommt es auch drauf an, wo du wohnst, dass du diese ganzen Multimedia-Dienste tatsächlich gescheit nutzen kannst. Beide haben vergessen, dass sie nun mal auf die Videogame Highschool gehen und der Einzige, der sich da als sympathischer Gamer rüberbringt, ist dann der, der sich tatsächlich auf fucking Spiele zurzeit konzentriert.
Denn und das macht Valve, ja.
Das macht Valve mit Sachen wie Steam genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei den Steam Machines eben auch so kommt oder ob man am Ende sagt, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Macht doch einfach, was ihr vorher gemacht habt. Fanden wir viel besser. Also, das werden sie ja weitermachen. Von daher ist es kann gar keine Verlustsituation, keine großartige werden für Steam.
Solange Steam gut läuft, wird Valve auch weiter existieren. Letzte Frage, dann runden wir das Ganze.
Nee, ich will immer noch nicht bei Ubisoft arbeiten. Ach so, das war gar nicht die Frage.
Nee, wenn, dann müsste ich auch fragen, könnten Sie sich vorstellen, Herr Nitzke? Nein, Max, und zwar, glaubst du an Half-Life 3?
Nein.
Warum nicht? Elaborier doch mal.
Also ich meine, es ist absolut merkwürdig, dass sie dieses Spiel haben so enden lassen, wie sie es haben enden lassen. Aber Valve ist nicht so verzweifelt wie andere Entwickler, die meinen, dass sie nach 12 Jahren oder was es waren oder 15 Jahren Duke Nukem noch zu Ende fertigstellen müssen. Valve hat damals diese Spiele gemacht, diese Spiele haben sich super verkauft. Von dem, was man an Verkaufszahlen sieht, kann man davon ausgehen, dass sich Half-Life 3 wahrscheinlich einfach so, egal wie es würde sich mehr als 10 Millionen Mal verkaufen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es hätte so viel Sinn gemacht, das Ganze als einen sozusagen Starttitel für die Steam Machines anzukündigen.
Also ich glaube, dass sie es rausbringen werden irgendwann vielleicht, weil ich glaube, dass es genug Leute gibt bei Valve, die haben ja über 200 Angestellte, wenn ich das richtig gelesen habe. Dass es genügend Leute gibt bei Valve, die sagen, ich bin wegen Half-Life hierher gekommen und es ist eine unglaublich coole Reihe und ich möchte da weiter dran arbeiten. Es gibt angeblich auch momentan zwei Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Man muss dazu wissen, Valve hat so eine ganz komische Beschäftigungsstruktur, die sehr, sehr flache Hierarchien hat, beziehungsweise behaupten die selber, dass die keine Hierarchien haben, wo jeder im Grunde genommen machen kann, was er will oder sie will, mehr oder weniger. Und ich glaube, gerade deswegen wird tatsächlich an Half-Life gearbeitet, aber ich denke, dass die Teams vor der großen Frage stehen, was sie Neues in die Reihe einbringen wollen. Also Half-Life 1 hatte ja letztlich die Story und so ein paar Sachen, die man vorher einfach nicht kannte in Ego-Shootern. Half-Life 2 hat das Ganze dann weitergeführt mit beispielsweise der Gravity Gun, mit Physikpuzzeln. Und wenn man das Spiel nochmal spielt, merkt man, sie haben versucht, jedem Abschnitt irgendwie ein eigenes kleines Gameplay zu geben. Und ich glaube, das ist jetzt genau die Frage und die Herausforderung, vor denen die Teams stehen, dass sie sich fragen, was wollen wir Neues, Besonderes eben in Half-Life 3 einbringen. Und deswegen glaube ich, dass sie Half-Life 3 vielleicht rausbringen werden, aber ich glaube, danach ist auch Schluss. ich denke nicht, dass es nach Half-Life 3 nochmal etwas Großes geben wird. Und ich meine, vielleicht, weißt du, vielleicht sind sie auch schon ganz weit, sagen aber nichts, damit es dann später irgendwann die Killer-App für irgendwas ist. Beispielsweise für die Virtual-Reality-Hardware, die sie rausbringen.
Ich sehe halt bei Valve noch diese Integrität, dass die tatsächlich, wie du sagst, wirklich ein Spiel machen wollen, wo sie sagen, wir machen was Neues. Und wenn wir mal in die jüngere Vergangenheit gucken, hatten wir halt Spiele wie die sozusagen den linearen Shooter, was ja Half-Life war. Also jetzt jünger würde man zum Beispiel sagen, Bioshock Infinite ist so ein Spiel, das in diese Richtung geht, in diese Richtung. Inzwischen hat sich da seit Half-Life 2 halt auch viel getan. Und die Frage ist, ob überhaupt das ganze Spielprinzip von Half-Life nicht einfach schon so alt ist, dass Valve sagt, wir können ein Half-Life 3 machen, aber es müsste einem anderen Genre angehören, weil das Genre für uns tot ist. Und das würde ich ehrlich gesagt verstehen. Wenn man mal guckt, jetzt aktiv, es kommt ein Spiel wie, gut, ist jetzt Third-Person-Shooter, aber egal, raus, kommt für die PlayStation 4, kam jetzt dieses The Order 1886 raus. Und alle schreiben, ja, sieht ja schön aus und alles, aber es ist halt ein linearer, solider Korridor-Shooter, der zwar aussieht wie 2015, sich aber anfühlt wie jedes andere Spiel in den letzten 10 Jahren. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Valve sowas macht. Und mehr kannst du nicht mehr rausholen, wenn du nicht eine Geschichte hast, die dermaßen mindblowing ist. Und das ist Half-Life aus heutiger Sicht einfach nicht mehr. Es ist atmosphärisch unglaublich stark, aber die Story ist nichts, wo du nach Spielen wie Fallout und Bioshock, den beiden Reihen, tatsächlich noch sagst, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Und deswegen fällt's mir einfach schwer. Ich glaube, dass die zu stolz sind, um zu sagen, wir bringen ein Spiel raus, wo wir genau wissen, dass es nicht mehr dem Zahn der Zeit standhält.
Ja, wir werden sehen, Max. Was?
Ja, wir müssen den jeweils anderen auf ein Eis einladen.
Ja, gerne. Vielleicht auch einen Becher. Mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Valve ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Es sei jedem geraten, sich mal das Mitarbeiterhandbuch anzugucken von denen. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben, zeigt auch viel über die Firmenphilosophie, die dahinter steckt. Und es wird ja bald die Games Developer Conference stattfinden und da wird Valve noch mal mehr zu den Steam Machines sagen. Da werden wir dann auch schauen, dass wir da dranbleiben und wenn es was Interessantes gibt, wenn sich unsere völlig absolut professionellen und fundierten Prognosen bewahrheiten, dann werden wir das natürlich in einem Blogbeitrag feiern. Ansonsten war's das von uns für heute und ich hoffe, ihr hört und schaut, aber hauptsächlich hört.
Ihr schaut uns beim Blog vorbei und hört unsere Podcasts.
Richtig, Max, danke, dass du es gerettet hast. Also, ich danke dir, Max, ich danke euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern und bis bald.
Bis bald. Dir auch vielen Dank, Johannes.